meinsportpodcast.de präsentiert. Knorrs Woche. Die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.
Neue Woche, neues Glück. Ihr hört Knorrs Woche, die Podcast-Highlights aus der Welt des Sports auf Sportradio Deutschland. Wie immer mit Moritz Knorr für euch am Mikrofon. Mit spannenden Gästen in den Endspurt dieses Jahres. Unter diesem Motto steht die heutige Sendung. Wir sprechen über die Champions League-Gruppenphase, über die anstehende Darts-WM und über eine ganz persönliche Geschichte. Ich würde sagen, wir starten direkt mal rein. Unser Rückblick, das war so los in dieser Woche. Es hat sich entschieden, wer in der Königsklasse überwintern darf und wer nicht. Die Gruppenphase der Champions League ist ja bekanntlich zu Ende gegangen am Dienstag und am Mittwoch. Wir müssen sagen, aus deutscher Sicht leider ernüchternd. Ja, die Bayern, sie haben mal wieder überzeugt, aber für Dortmund und Leipzig geht's runter in die Europa League. Wolfsburg scheidet sogar komplett aus. Das hatten sich die Verantwortlichen wahrscheinlich ziemlich anders vorgestellt. Nicht nur über die deutschen Vereine, sondern generell über diese Gruppenphase möchte ich sprechen mit David und Benny vom On The Pitch Podcast. Ich grüße euch.
Moin.
Moin moin.
Es war ja eine Gruppenphase, in der dann doch ja einige Teams mal wieder auf sich aufmerksam machen konnten, sich in Position gebracht haben, um den Titel mitzuspielen. Benny, was waren denn so für dich die absoluten Tops dieser Gruppenphase? Wer hat dich so richtig überzeugen können?
Ja, also grundsätzlich muss man da natürlich aus deutscher Sicht definitiv den FC Bayern München erwähnen. Ohne Punktverlust jetzt aus dieser Gruppenphase rauszugehen, Barcelona zweimal wirklich deutlich zu schlagen, die ja wirklich letzten Endes ja jetzt sogar in die Europa League müssen. Und 22 Tore in 6 Spielen, das spricht eine deutliche Sprache und zeigt auch, dass mit Bayern weiterhin in der Champions League zu rechnen ist. Ansonsten, mein Dark Horse ist weiterhin Ajax Amsterdam, ebenfalls ohne Punktverlust. Und hat ja schon mal vor 2 Jahren bewiesen, dass es auch mal ins Halbfinale gehen kann.
Du sprichst es gerade an, Ajax Amsterdam. Des einen Freud ist, des anderen Leid in einer Gruppe mit dem BVB. David, Dortmund wahrscheinlich ja einer der absoluten Flops, oder?
Ja, absolut. Bei der Auslosung wurde schon gesagt, man sollte sich danach richten, dass sie diese Gruppe gewinnen. Jetzt ist die Überraschung mit Ajax Amsterdam mal wieder auf dem Weg, in der K.O.-Runde auch zu überzeugen. Am Ende ist es aber auch Sporting Lissabon, gegen die sie sich nicht durchsetzen können. Am Ende hier nur der direkte Vergleich. Man hat beide haben 9 Punkte. Und damit ist eine riesige Lücke für die Verantwortlichen. Haaland steht weiter auf dem Spiel damit, denke ich. Und die finanzielle Situation ist durch die Einnahmen in der Europa League natürlich auch brenzliger, als wenn man jetzt weiter in der Champions League K.O.-Phase spielen würde.
Jetzt haben wir Dortmund erstmal vorgeschoben. Lasst uns aber trotzdem nochmal auf die Tops zurückkommen. Benny, wer hat dich denn sonst noch so überrascht? Bei wem hättest du mit solchen Leistungen nicht unbedingt gerechnet?
Ja, also wenn wir schon in der Gruppe von Bayern München sind, natürlich das Team, was letzten Endes auch Barcelona aus der Champions League geschossen hat. Benfica Lissabon steht hier überraschend in der Gruppe mit Barcelona und dem FC Bayern im Achtelfinale. Hätte wohl auch niemand gedacht. Und Barcelona, muss man wirklich sagen, Wahnsinn, was da passiert ist jetzt in diesem Jahr. Nicht nur, dass man nicht Messi finanziell halten konnte, sondern generell auch ohne Messi keine Spielphilosophie mehr finden kann. Und ja, Benfica ist da in der Gruppe definitiv ein Team, wo man drauf gucken sollte. Und ja, vielleicht auch so die größte Überraschung, gerade weil man da definitiv Barcelona und Bayern ganz vorne gesehen hätte.
Bayern und Dortmund haben wir jetzt schon. Lasst uns noch über die anderen deutschen Vertreter sprechen. Okay, Leipzig geht runter in die Europa League. Das war vielleicht auch nicht anders zu erwarten. Ich meine, in einer Gruppe mit PSG und Man City, da war vielleicht nicht mehr drin. Aber Wolfsburg, David, in einer Gruppe, in der ja durchaus der Gruppensieg auch nicht überraschend gewesen wäre, da scheidet man als Gruppenletzter aus. Was sagt das aus über den Wolfsburger Fußball und auch die internationalen Ambitionen? Ich meine, wir haben das in den letzten Jahren in Wolfsburg ja auch schon in der Europa League gesehen.
Ja, ich finde, gerade die Gruppe G ist eine der mit den interessantesten Konstellationen. Wir haben auf Platz 1 jetzt einen amtierenden französischen Meister, der in der Liga überhaupt nicht zurechtkommt. Wir haben mit RB Salzburg auf der 2 eine Mannschaft, die sich über Jahrzehnte ja fast schon überhaupt sehr, sehr schwer getan hat, in die Champions League reinzukommen. Jahrelang in der Qualifikation gescheitert und jetzt sogar in der K.O.-Runde. FC Sevilla muss natürlich auf Platz 3 landen, sonst kann man die Europa League nicht gewinnen. Und am Ende ist ja der VfL Wolfsburg, der diese Saison schon einen Trainerwechsel hinter sich hat, nie so richtig in die Pötte gekommen. Ich finde es auch immer wieder traurig, was für eine Stimmung bei den Heimspielen in der Volkswagen Arena da herrscht. Und ja, schlussendlich ist es dann einfach zu wenig.
Du sagst es, zu wenig. Zu wenig war es auch bei einem der Momente dieser Gruppenphase, nämlich vom Schiedsrichter bei der roten Karte für Mats Hummels im Rückspiel gegen Ajax. Einer von vielen Momenten, die uns in Erinnerung geblieben sind. Welche hast du denn da noch so im Kopf, Benny?
Naja, also negativ definitiv, dass man auf gerade so eine rote Karte wie Mats Hummels ja sehr schwach und negativ reagiert hat. Man hat beide Spiele dann gegen Amsterdam auch deutlich verloren. Und als dann der Druck weg war, so gesehen, gewann man am Ende 5:0 doch noch gegen Beşiktaş Istanbul und zeigte damit ja eigentlich, was das Team oder wozu das Team auch in der Lage wäre. Und dieser relativ souveräne Weg ins Achtelfinale, der war für mich eigentlich fast schon vorgezeichnet. Und umso trauriger ist es eigentlich, dass man jetzt hier mit 9 Punkten aus der Gruppenphase ausscheidet, was absolut vermeidbar gewesen wäre.
Jetzt geht's natürlich trotzdem weiter in der Europa League. Beim letzten Mal hat der BVB in diesem Wettbewerb unschöne Erfahrungen gemacht an der Anfield Road im Rückspiel. Damals war man einer der Titelfavoriten. Ist das jetzt in diesem Jahr auch so, wenn man runterkommt aus der Königsklasse?
Naja, ich glaube, jeder, der am Wochenende das Spiel Bayern gegen Dortmund gesehen hat, der muss jetzt mit Ja antworten. Nur ich sehe immer noch so dieses Problem, dass wenn ein Erling Haaland tatsächlich nochmal ausfallen sollte, dann weiß ich nicht genau, ob das Team das auch so erreichen könnte. Denn ich persönlich habe schon das Gefühl, dass es sehr zentriert auf ihn. Das Spiel ist sehr ausgelegt auf ihn. Und so ein kompletter Stürmer, den kann man auch nicht 1:1 ersetzen, auch kein Daniel Malen. Und ja, da bleibt's gespannt. Mit Haaland traue ich definitiv dem BVB zu, die Europa League zu gewinnen. Ansonsten, ich stelle da ein ganz großes Fragezeichen hin.
David, an dich nochmal die Abschlussfrage. Am Montag die Auslosung. Die Bayern werden das gespannt verfolgen. Da sind noch einige große Namen mit dabei. Wer sollte denn unbedingt vermieden werden von denen, die jetzt noch möglich sind im Achtelfinale der Champions League?
Puh, also ich glaube natürlich die Mannschaften aus Gruppe A und B, Man City, PSG, Liverpool, Atletico, das sind schon Namen, bei denen man natürlich fürs Achtelfinale dann schlucken müsste. Auf der anderen Seite gibt's auch ja schon leichtere Lose. Ich nehme mal an, Villarreal wäre dann zum Beispiel eins, was man da nennen kann. Aber auch Salzburg wäre natürlich ob der regionalen Verbundenheit und Verbundenheit vielleicht nicht, aber auf jeden Fall aufgrund der geografischen Nähe vielleicht ein interessantes Duell, das ich mir gut vorstellen könnte. Und für die Salzburger natürlich auf der anderen Seite dann natürlich sehr, sehr schade.
Wir werden dranbleiben und euch weiter auf dem Laufenden halten. Wie es dann weitergeht mit den deutschen Clubs in der Champions League und Europa League, das hört ihr nicht nur hier bei Sportradio Deutschland, sondern auch bei On the Pitch mit David und Benny. Ich danke euch und bis zum nächsten Mal.
Sehr gerne. Ciao.
Bitte gerne. Ciao.
Kommen wir jetzt zu einer ganz besonderen Geschichte. Sie handelt von einem Fall und einem Aufstieg eines Sportlers, Sufyan Mukhtari. Ganz unten und ganz oben. So heißt sein Buch und es handelt eben von seiner ganz persönlichen Geschichte. Von ganz unten nach ganz oben. Aber ein ganz anderes Oben, als man sich das jetzt vielleicht so vorstellt. Seine Geschichte gibt's ab sofort auch als Podcast-Serie, überall wo es Podcasts gibt. Und wir hören jetzt mal exklusiv rein in die erste Folge.
Mit 18 gab's einen riesen Streit, das war der Bruch, sag ich mal, wo ich dann für mich entschlossen habe, hey, es geht so nicht weiter und ich kann auch nicht mehr, psychisch, gesundheitlich etc., das ging nicht mehr so weiter.
Das ist Sufyan Mukhtari, der hier vom einschneidendsten Moment in seinem Leben berichtet, dem Moment, an dem er endgültig mit seinen Eltern brach.
Und dann habe ich für mich entschieden, hey, ich muss was ändern.
Es ist der Moment, der ihm auch den Weg frei machte. Den Weg, auf dem er es bis zum Fußballstar bringen wollte.
Ich war heilfroh drüber. Das war das Beste, was mir passieren konnte.
Wenn ein Kind oder im Fall von Sufyan Mukhtari ein junger Mann den rausschmiss bei seinen Eltern, den Abbruch des Kontakts so beschreibt, dann muss schon einiges vorgefallen sein. Schreckliche Dinge, die sich über Jahre aufsummiert haben.
Gewalt war alltäglich bei mir.
Liebe und Unterstützung, das alles hat er zu Hause nie erlebt.
Und das ist nicht schön und auch nicht wirklich nachvollziehbar, wie ein Mensch so agieren kann, sprich meinen Eltern.
Doch damit war jetzt Schluss. Sufyan war frei, endlich raus aus dem gewalttätigen Elternhaus, rein in ein neues Leben.
Das war für mich eine Flucht in eine Welt, in der ich eigentlich immer hin wollte. Einfach so eine heile Welt.
Das war zumindest damals das Ziel, doch im ersten Moment war gar nichts heil. Und zwei Dinge ahnte Sufyan in diesem Moment noch nicht. Die Folgen seiner Kindheit würden ihn nie loslassen. Und mit dem Auszug von zu Hause war er eben nicht alle Probleme los. Er war
ganz unten und es ging noch tiefer.
Hallo, mein Name ist Malte Asmus und in diesem Podcast, da erzähle ich euch zusammen mit Sofiane Mokhtari seine bewegende Lebensgeschichte. Die hat er in seinem Buch Ganz unten und ganz oben niedergeschrieben und es ist die Geschichte vom Sohn tunesischer Gastarbeiter in Deutschland, der sich durch den Fußball von ganz unten wirklich nach ganz oben hocharbeiten möchte und am Ende auch ganz oben landet, wobei er dieses ganz oben heute ganz anders definiert, als er sich das zunächst erträumt hatte und sich vielleicht viele von euch unter ganz oben was ganz anderes vorstellen als er. Denn
die allerwenigsten kennen mich sogar als Fußballprofi. Ich bin kein Toni Kroos oder Cristiano Ronaldo oder Messi, den man kennt, das ist auch klar.
Die Geschichte von Sofiane Mokhtari ist eben nicht die vom Tellerwäscher zum kickenden Millionär. Keine klischeebeladene Hollywood-Story, wie sie schon hundertfach in immer wieder neuen Varianten erzählt wurde, auch wenn sie vielleicht in Teilen so klingen mag. Aber das Leben von Sofiane Mokhtari ist real. Und ein Beispiel für die Lebensumstände als Gastarbeiterkind im Deutschland der 80er Jahre. Und es handelt von den negativen Folgen einer von Gewalt geprägten Kindheit, von der Liebe zum Fußball, aber vor allem vom Suchen nach Geborgenheit, Anerkennung, Halt. Und dieses Suchen verlief zunächst ziemlich orientierungslos.
Ich hatte eigentlich gar keinen Kompass.
Und das führte zu vielen Umwegen durchs Rotlichtmilieu, durchs Drogenmilieu, auf die schiefe Bahn der Illegalität und damit immer wieder abrupt in Sackgassen. Doch am Ende, durch den Fußball, dann doch ans Ziel, nämlich nach ganz oben, aber eben anders, als es das Klischee verlangt.
Also ganz oben ist ja offensichtlich das Fußballerische nicht ganz gemeint. Ganz oben bedeutete für mich, dass ich dann einen Weg gefunden habe, nicht mehr in dieser Illegalität zu sein, nicht mehr in diesem Tritt zu sein, immer wieder von vorne anfangen zu müssen.
Das Leben des Sofiane Mokhtari ist also keine Reise zum Ruhm, sondern eine Reise, die ihn zwar um den ganzen Erdball führt, aber am Ende bei sich selbst ankommen lässt.
Und den kompletten Podcast könnt ihr hören im Podcatcher eurer Wahl. Jede Woche eine neue Folge. Die erste könnt ihr bereits hören und am Montag gibt's dann Nummer 2 auf die Ohren. Und apropos auf die Ohren gibt's jetzt erst einmal ganz kurz Werbung und dann hören wir uns gleich wieder mit Teil 2.
Ja, ist doch alles gut. Beruhig dich, geht ja bald weiter. Die neue Staffel Ist was, Doc? Ist doch bereits in der Mache. Kleinen Augenblick Geduld noch und dann gibt's hier wieder Geschichten über gute und schlechte Hundstage und natürlich Tipps von unserer Expertin Melanie Lippisch für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung.
Ist was, Doc? Mit Malte Asmus. Jetzt bewerten, abonnieren und weiterempfehlen.
Da sind wir auch schon wieder aus der Pause zurück, weiterhin mit Moritz Knorr für euch am Mikrofon und wir wollen euch in dieser Adventszeit ja jetzt auch schon so ein bisschen in Weihnachtsstimmung bringen. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber wenn ich an diese Zeit denke, rund um Weihnachten und Silvester, dann kommen mir so ein paar Sachen in den Kopf. Familie, Essen, Besinnlichkeit, aber eine Sache, die fehlt da noch, nämlich die Darts-WM. Zwischen Gänsebraten, Kartoffelsalat und Berliner passen Peter Wright und Michael van Gerwen dann doch ziemlich ausgezeichnet. Und diese Darts-WM, die startet in der nächsten Woche am Mittwoch mit der ersten Runde. Und darüber möchte ich sprechen mit Kevin Schulte von Checkout. Hallo Kevin.
Hallo Moritz, grüße dich.
Mythos Darts-WM. Schlau uns mal so ein bisschen auf. Warum zieht dieses Turnier wirklich Jahr für Jahr immer wieder Millionen Menschen vor die Bildschirme, die sonst ja den Rest des Jahres wenig bis fast schon gar nichts mit Dart am Hut haben?
Also erstmal würde ich sagen, ist der Zeitpunkt einfach perfekt. Du hast es ja in deiner Anmoderation schon so ein bisschen verdeutlicht. Der Zeitpunkt zwischen den Jahren ist ja auch immer ein Zeitpunkt des Innehaltens. Die Leute haben Zeit, gucken sich vielleicht nochmal den Weihnachtsbaum an und was da so drunter liegt. Und dann läuft eben zwischen den Jahren die heiße Phase der Darts-WM. Während zum Beispiel die Fußball-Bundesliga, das deutschen liebstes Kind, dann pausiert. Also das ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Faktor, den man nennen muss. Und dann ist es einfach auch diese Aufmachung, diese verrückten, teils adipösen, mehr oder weniger adipösen Männer, zwei Frauen jetzt ja auch am Start seit ein paar Jahren bei der Darts-WM. Das ist einfach ein ziemlich bunter Haufen, der für Entertainment sorgt und der dann, glaube ich, einfach den Nabel der Zeit trifft, weil die Leute sich, glaube ich, in dieser Zeit immer so seichter sportlicher Unterhaltung dann auch sehen.
Ich habe in meiner Anmoderation ja auch schon zwei Namen genannt. Peter Wright und Michael van Gerwen. Das sind definitiv zwei absolute Top-Favoriten. Gerade Peter Wright, der hat ja zuletzt bei den Majors dann doch nochmal gezeigt, was er so drauf hat, wenn es wichtig wird. Wen hast du denn sonst noch so auf dem Zettel? Wen dürfen wir auf gar keinen Fall vergessen, wenn wir über den Titel und das Finale sprechen?
Also natürlich muss man Gervin Price nennen, die Nummer 1 der Welt und der amtierende Weltmeister. Er hat das Ding letztes Jahr gewonnen, wo es keine Zuschauer gab, außer ein ganz paar am ersten Abend. Aber sozusagen der einzige, hoffentlich bleibt er der einzige Geister-Weltmeister der PDC-WM. Gervin Price hat auch insgesamt ein ganz gutes Jahr gespielt, ohne jetzt irgendwie alles abzuräumen. Das ist ihm nicht gelungen. Allerdings scheint er sehr gut in Form zu sein und ich glaube auch, dass er sehr gute Chancen hat, den Titel tatsächlich zu verteidigen. Sein Weg in der Auslosung klingt auch erstmal relativ gut. Es könnte dann allerdings bereits im Viertelfinale zu einem möglicherweise unangenehmen Duell mit seinem Landsmann Johnny Clayton kommen. Johnny Clayton für mich ein weiterer Favorit, kann man nicht so anders bezeichnen, weil Johnny Clayton hat in diesem Jahr wirklich seinen Trophäenschrank dermaßen aufgefüllt mit dem Gewinn der Premier League, mit dem Gewinn des Masters, mit dem Gewinn des World Grand Prix und ich glaube, ich habe noch was vergessen. Johnny Clayton muss man nennen und natürlich den Grünen, Mighty Mike, Michael van Gerven. Erstmals seit Jahren nicht als Nummer 1 geht er ins Turnier, sondern nur als Nummer 3. Aber er hat zuletzt zumindest wieder eine aufsteigende Form gezeigt, wenngleich er immer noch dann irgendwann in einem Turnier, so gut er auch spielen mag, immer noch in einen Spieler reinläuft, in einen Gegner, der ihn dann bezwingt. Und das wird jetzt der Test sein für Michael van Gerven, dass er jetzt auch ein gutes, ein souveränes Turnier bis zum Ende mal einmal durchbringt. Und die WM wäre natürlich da jetzt der passende Zeitpunkt für.
Wie sieht's denn aus mit unseren deutschen Startern, die im Ellipelli ans Oki treten? Was können wir da erwarten, gerade auch mit Blick auf Gabriel Clemens, der ja doch Max Hopp den Status als deutsche Nummer 1 in den letzten Jahren ziemlich abgelaufen hat?
Ganz genau, Max Hopp ist diesmal gar nicht qualifiziert, droht sogar, wenn es ganz, ganz mies läuft, die Tourkarte, also die Berechtigung, als Spieler auf der Profi-Tour spielen zu dürfen, zu verlieren. Kommen wir zu Gabriel Clemens, du hast ihn angesprochen, er ist die ganz klare deutsche Nummer 1, die 25 der Welt, das heißt, er hat ein Freilos in der ersten Runde, muss in der zweiten Runde gegen Louis Williams oder Toyokazu Shibata ran. Williams ist ein ganz, ganz junger Waliser, er ist seit diesem Jahr auf der Tour, Shibata, unbeschriebenes Blatt aus Japan. Sollte Clemens machen. Also diese Runde muss er überstehen. Danach könnte es allerdings schon ein Duell mit dem eben besagten Johnny Clayton geben. Also die Auslosung nicht ganz so optimal für Gabriel Clemens. Ansonsten haben wir aber noch drei weitere Deutsche im Feld und die werden definitiv für Geschichten sorgen. Denn Florian Hempel zum ersten Mal dabei, spielt gegen Martin Schindler, der zum insgesamt dritten Mal am Start ist. Und die beiden, die trainieren aktuell zusammen. Also so krass ist die Situation. Wir hatten jetzt auch Martin Schindler zum Beispiel im Interview, Florian Hempel auch. Martin Schindler hat uns erzählt, die haben extra im WM-Modus schon trainiert. Florian Hempel hat dieses Match gewonnen, aber das ist natürlich auf der Ellipelli-Bühne dann eine ganz andere Geschichte. Und dann haben wir noch natürlich den vierten im Bunde, Fabian Schmutzler, 16 Jahre jung. Er ist der zweitjüngste Spieler aller Zeiten, der im Ellipelli aufschlagen wird. Und er trifft auf Ryan Meikle. Das ist ein kleinerer Name, der allerdings schon ein paar Jahre auf der Tour ist. Ryan Meikle hat Druck, denn der muss dieses Spiel gewinnen, um auf der Profitour bleiben zu können, um seine Tourkarte zu verteidigen. Von daher liegt da vielleicht eine Chance für Fabian Schmutzler, der im Falle eines Sieges auf Peter Wright treffen würde.
Wie sieht denn die Auslosung aus? Was sagt die Auslosung? Können wir schon relativ früh mit spannenden Partien aus den Top 20 rechnen?
Also ganz ehrlich, packende Partien können wir sogar schon in der zweiten Runde erwarten. Duelle zwischen zwei Top-20-Spielern, das gibt die Auslosung einfach nicht her. Aber wir haben ein mögliches Duell zwischen Rob Cross und Raymond van Barneveld. Van Barneveld ja erst seit diesem Jahr wieder auf der Tour, deswegen noch ungesetzt. Sollte durch die erste Runde durchkommen und würde dann auf Rob Cross treffen, also zwei ehemalige Weltmeister im Duell. Und in derselben Runde, also auch in Runde 2, bereits vor Weihnachten, ein mögliches weiteres Ex-Weltmeister-Duell, Gary Anderson gegen Adrian Lewis. Adrian Jackpot Lewis ist ziemlich abgerutscht, muss die erste Runde überstehen, bekommt dann Gary Anderson in der zweiten. Das wären so die größten Namen, die da ganz früh aufeinandertreffen könnten. Ansonsten hätten wir natürlich dann Partien Johnny Clayton Price im möglichen Viertelfinale, habe ich angesprochen, aber Johnny Clayton insgesamt mit einem unglaublich schwierigen Weg. Achtelfinale, mögliches Top-10-Duell gegen Michael Smith, den Bully Boy.
Also, wir können uns freuen auf packende Nachmittage und Abende in den kommenden Wochen. Ich bin heiß, Kevin, du mit Sicherheit auch. Und ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, ihr bekommt natürlich euer tägliches Darts-Update bei Checkout, dem Darts-Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Kevin, ich danke dir, dass du bei mir warst.
Ja, danke dir und schaltet gerne ein bei Checkout. Bis dahin, macht's gut.
Und dann kommen wir zum Abschluss noch zur aktuell laufenden Handball-WM. Ja, da werden jetzt einige von euch bestimmt hochschrecken und sagen, hä, Handball-WM? Habe ich ja gar nichts von mitbekommen. Ja, das kann auch gut sein, denn die mediale Berichterstattung ist jetzt nicht sonderlich hoch bei dieser Handball-WM der Frauen in Spanien. Das hält uns aber natürlich trotzdem nicht davon ab, darüber zu sprechen mit Tim Detmer vom Anwurf-Podcast. Hallo Tim.
Hallo Moritz.
Tim, lass uns zuerst über diesen TV-Blackout sprechen. Ich sprach gerade schon die mangelnde mediale Berichterstattung an. Das liegt zum einen natürlich auch daran, dass es gar keine Live-Übertragung der Spiele im TV gibt. Wo liegen da die Hintergründe des Ganzen?
Das ist in der Tat eine sehr gute Frage, vor allem wenn man weiß, dass die letzten Länderspiele der deutschen Frauen ja noch im Free-TV auch teilweise bei Sport 1 zu sehen waren. Für dieses Turnier hat sich anscheinend mal wieder keiner gefunden, keiner der TV-Anstalten. Jetzt läuft das Ganze per Stream, wie auch im letzten Jahr bereits bei der Europameisterschaft, alle Spiele bei Sport Deutschland TV. Das ist schon mal besser als nichts, auch komplett kostenlos. Also das Angebot ist auf jeden Fall da, aber es ist natürlich durchaus etwas umständlich. Ja, und es kommt quasi nicht dieser Sepp-Effekt, es läuft hier gerade auf dem und dem Sender, ich gucke hier gerade irgendwie Fernsehen und weiß nicht was genau, da bleibe ich doch mal dabei. Das fehlt natürlich komplett und das ist für die Sportart und für die Weiterentwicklung natürlich nicht so gut.
Wenn wir aber mal auf die letzten Leistungen und die letzten Länderspiele schauen, dann hätten sich die Damen da definitiv mehr Rampenlicht verdient. Lass uns sportlich werden und über die bisherigen Leistungen unserer deutschen Frauen sprechen. Verlustpunktfrei durch die Vorrunde, auch in der Hauptrunde jetzt gute Leistungen. Wie hast du die Spiele bisher gesehen?
Ja, absolut sehr gut. Also die Mannschaft ist wirklich gut reingekommen in der Gruppenphase, haben dann das wichtige Spiel gegen Ungarn auch für den weiteren Verlauf gut absolviert und auch am Ende klar knapp, aber doch irgendwie verdient gewonnen, vor allem aufgrund der ersten Halbzeit. Und vor allem haben sie sich in dem Sinne weiterentwickelt, dass sie eben so ein knappes Spiel endlich mal gewonnen haben, anders als in den vergangenen Jahren. Das war immer so das Manko dieser Mannschaft, dass sie immer sehr nah dran waren, auch immer wieder nah am Halbfinale, aber in den entscheidenden Spielen, in diesen knappen Dingern, so ein Quäntchen gefehlt hat. Und das war jetzt so ein Knotenlöser für den restlichen Turnierverlauf. Und das sieht schon sehr, sehr gut aus, wie sich die Mannschaft jetzt weiterentwickelt hat.
Jetzt gibt's an diesem Wochenende dann noch den Wegweiser gegen Dänemark. Was meinst du, wie weit kann es denn insgesamt sogar gehen?
Ja, das Spiel gegen Dänemark ist, würde ich sagen, machbar für die deutsche Mannschaft. Sie sollte den Anspruch haben, dieses Spiel zu gewinnen. Und dann sieht das für den restlichen Turnierverlauf sehr gut aus. Also das Ziel hinter vorgehaltener Hand ist wahrscheinlich schon, sich als kleines Überraschungsteam, das in der K.O.-Phase dann auch nicht mehr viel zu verlieren hat, in Richtung Halbfinale und vielleicht sogar Medaillenränge zu spielen. Das ist dann noch ein weiter Weg. Das muss man dann auch in den K.O.-Spielen dann auch erstmal beweisen. Auch die Spiele werden sehr wahrscheinlich wieder eng sein, ob sie dann das Gesicht der vergangenen Turniere zeigen oder das des bisherigen Turniers. Aber da ist auf jeden Fall einiges drin in dieser Mannschaft, der man anmerkt, die letzten Jahre haben ihr gut getan. Einige Spielerinnen mit Champions-League-Erfahrung im Ausland aktiv, also das merkt man schon. Und das ist so ein bisschen der Hauptpunkt, warum das Team in diesem Jahr so gut spielt.
Jetzt wurde ja das Teilnehmerfeld vor der Weltmeisterschaft auf 32 Nationen erweitert. Was bringt das mit sich? Gibt es da mehr Vorteile, gibt es mehr Nachteile? Was sind da vielleicht auch die Wünsche von Verbandsseite aus, die mit dieser Aufstockung einhergehen sollen?
Ja, also eingeführt wurde das Ganze, damit sich kleinere Nationen, quasi Handballentwicklungsländer, auf höchstem Niveau und der größten Bühne messen und weiterentwickeln können. So wie es ja auch bei den Männern bei der WM zu Beginn dieses Jahres auch bereits gemacht wurde und geschehen ist. Natürlich pro Argument ist es ein wichtiger Schritt, um den Handball vor allem außerhalb von Europa populärer zu machen und in diesen Ländern einen gewissen Hype oder gar ein erstes Interesse hervorzurufen. Vor allem bei der jüngeren Generation, die dann sehen, okay, das kann ich auch schaffen, ich kann auch vor so und so vielen Leuten auch im TV spielen und so weiter. Aber auf der anderen Seite verstehe ich auch den Punkt der Kritiker, die sagen, dass kein Interesse erzeugt wird, wenn das eigene Team mit 30 Toren Unterschied verliert. Und man hat in der Gruppenphase gesehen, dass es einige Gruppen gab, in denen nur ein qualitativ hochwertiges Spiel stattfand. Der Rest war eher weniger interessant. Deswegen fand ich die Statistik auch ganz interessant, dass 31 von 48 Spielen mit einer Tordifferenz von 10 oder mehr Toren ausging. Das waren knapp 65%. Also an dem Modus oder an den Ergebnissen sieht man, dass das Ganze auf jeden Fall auch noch ein paar Jahre dauern wird, bis das Niveau dementsprechend angehoben wird. Aber ja, ich glaube immer noch, als erster Schritt oder die Intention ist die richtige. Vielleicht war es ein bisschen zu früh, das jetzt schon bei den Frauen umzusetzen.
Was auf jeden Fall jetzt schon spannend wird, ist die K.O.-Phase der Handball-WM der Frauen. Ihr bekommt natürlich alle News rund um das Geschehen in Spanien bei Anwurf, dem Handball-Podcast. Tim, ich danke dir, dass du bei mir warst.
Danke dir auch.
Und dann war's das auch schon wieder mit Knorrs Woche für diese Woche. Wenn ihr Teile verpasst haben solltet, dann könnt ihr die natürlich ganz einfach nachhören als Podcast, überall, wo es Podcasts gibt. Und das Ganze natürlich auch abonnieren, dann verpasst ihr in Zukunft gar nichts mehr. Nächste Woche hören wir uns dann wieder an gleicher Stelle hier zur letzten Folge dieses Jahres. Und ich gebe jetzt zurück an die Kollegen ins Studio und die schlauen euch jetzt mal so ein bisschen auf, was denn so los war und was passiert ist in dieser letzten knappen halben Stunde in der Welt des Sports.
Mein Sportpodcast.de präsentiert Knorrs Woche, die Podcast-Highlights für Sportfans. Jedes Wochenende frisch bei Sportradio Deutschland.